Mach dir keine Sorgen, es gibt einen Platz für dich in dieser Welt und in diesem Land. Früher wollte ich immer so gerne so sein, also so als Teenie, wie alle anderen. Und jetzt bin ich total froh, dass ich so anders bin.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Mein Name ist David.
Und ich bin Isa und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können.
Wir freuen uns riesig über dieses Gespräch und dass wir das endlich mit euch teilen können. Und zwar haben wir einen fantastischen Gast für euch. Ihr Name ist Nidal Salah Eldin. Sie ist Director Digital Innovation bei der Welt, wo sie auch Teil der Chefredaktion ist.
Nidal kam mit 4 aus dem Sudan nach Deutschland und teilt uns in diesem Gespräch mit, was das für eine Erfahrung für sie gewesen ist. Und ihr werdet hören, wir steigen direkt ins Gespräch ein und hören auch gar nicht auf, denn es lief irgendwie super.
Ja, es gibt so 2, 3 Sachen, die mir hängen geblieben sind von dem Gespräch, die mir sehr gut gefallen hat. Zum einen teilt Nidal eine Menge Tipps für Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie man sich innerhalb des Unternehmens sichtbarer machen kann, um gefördert zu werden und sich selbst weiterzuentwickeln. Mir gefällt besonders an ihr auch ihre positive Einstellung und ihre Energie, wie sie die Dinge angeht. Wir sprechen über ihre Rolle bei der Welt und wie sie Kultur und Kommunikation gestaltet, um in den Zeiten der stetigen Veränderung wettbewerbsfähig zu bleiben.
Also ich kenne Nidal schon seit einigen Jahren und bin nicht erst seit gestern total beeindruckt von ihr. Sie erfährt ganz schön viel Hass und Mikroaggression, vor allem auf Social Media, und verrät uns in diesem Gespräch, warum Humor und Schlagfertigkeit nur diesen Zustand ertragbar machen. Sie gibt uns auch Tipps, wie wir und unser Umfeld und generell alle auf Social Media diese Menschen unterstützen können, die Hass erfahren. Und wir sprechen, was David auch schon natürlich irgendwie angedeutet hat, wir sprechen natürlich auch darüber, wie so ihre persönliche Mission als Director Digital Innovation aussieht. Das heißt, wie gestaltet sie digitale Innovation im Journalismus? Was bedeutet das? Sie nennt Beispiele, spricht darüber, wie sie mit ihrem Team bei der Welt gegen die Wettbewerber antritt. Und ich finde, das ist ein super Blick hinter die Kulissen. Wir saßen ja auch im Journalistenclub im Axel Springer Haus, ein ganz besonderer Ort. Und irgendwie, das war eine super Atmosphäre.
Ja, es war echt ein wirklich super interessantes Gespräch und hat mir echt eine Riesenfreude bereitet. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ihn mit euren Freunden teilt, zum Beispiel auf Instagram Stories oder auf Twitter. Auf Instagram haben wir zuletzt sehr viel mit euch interagiert, was uns eine ganz große Freude bereitet hat. Wir danken euch an dieser Stelle für die Unterstützung, für das Feedback und natürlich auch für das Zuhören.
Ja, und jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Das ist Episode Nummer 6 und viel Spaß mit der großartig wunderbaren Nidal Salah Eldin.
Nidal, willkommen beim Role Models Podcast.
Hallo ihr beiden, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute mit dabei sein darf.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Na, Ehrensache. Ich habe mich schon bei Isa vorhin bedankt und ihr gesagt, dass ich mich sehr geehrt fühle, dass ihr mich da angesprochen habt für diesen Podcast, weil ich ihn auch tatsächlich sehr gerne höre. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier jetzt heute mit euch über alles Mögliche sprechen kann.
Super. Und bevor wir einsteigen ins Thema, Isa und ich sind gerade, also wir sind hier im Axel Springer Haus in Berlin und sind gerade mit dem Aufzug hochgefahren worden von der Dame am Empfang und haben dann gesehen, dass wir auf die oberste Etage gefahren sind. Und statt in dein Büro zu kommen, sind wir in einem anderen Raum hier auf der Top-Etage des Axel Springer Haus. Erzähl doch mal, wo wir gerade sind.
Also wir sind hier gerade im 19. Stock des Axel Springer Hauses im sogenannten Journalistenclub, der eine ganz lange Tradition hat. Und wir sitzen jetzt hier gerade in der kleinen Bibliothek. Holz vertäfelt, wir trinken Kaffee, es gibt Blumen. Ihr habt gerade schon mal gesagt, dass es ein bisschen aussieht wie bei Instagram. Also wir sind quasi in dem Instagram-Universum hier gerade unterwegs.
In dem Instagram-präsentierbaren Teil des Axel Springer Hauses.
Genau. Ganz
gut,
genau.
Dann werdet ihr unsere Aufnahmen und so Behind-the-Scenes-Fotos
und
auch.
Und das Klackern der Kaffeetassen.
Alles sehr fein hier und gehoben, Holz vertäfelt und so. Also wir werden ein paar Fotos auf Instagram posten, genau, damit ihr euch das vorstellen könnt. Vielen Dank, dass du dabei bist. Wir freuen uns total auf das Gespräch. Isa, wie geht's los?
Genau, ich möchte direkt mal natürlich starten mit der ersten Frage. Also wir wollen heute ein bisschen in deine Vergangenheit blicken, in die Gegenwart und natürlich in die Zukunft. Aber dadurch, dass wir hier in so einem altehrwürdigen Raum, aber auch natürlich Gebäude gerade uns befinden. Die Frage, welchen Berufswunsch hattest du als ganz kleines Kind? Und wie hat sich dieser Wunsch über die Jahre als Teenagerin, als Studentin vielleicht verfestigt oder auch verflüchtigt, wenn es ein anderer war?
Also mein allererster Berufswunsch hat gar nichts mit dem zu tun, was ich heute mache. Und zwar wollte ich als Kind immer Putzfrau werden.
Das Wie war kamst
wirklich
du da
mein, meine Traumvorstellung ja. von dem Job. Wir kamen nach Deutschland. Ich war zu dem Zeitpunkt war ich knapp 4 Jahre alt. Und meine Mutter hat mich dann immer in den Kindergarten gebracht, mich und meinen kleinen Bruder. Und wir mussten, weil wir zu Fuß gegangen sind, wir hatten kein Auto, mussten wir immer beim Krankenhaus vorbei. Und da waren dann immer so Putzkolonnen unterwegs. Und es war eines der ersten deutschen Wörter, die ich aufgeschnappt habe.
Putzkolonne.
Als Putzfrau.
Ach so, Putzfrau.
Genau,
mhm.
Putzkolonne habe ich jetzt erst gelernt.
Und wo war der da?
Das war in Göttingen, mhm. im südlichen Niedersachsen oder niedliches Südersachsen, wie wir ganz gerne sagen. In einer Universitätsstadt und da eben am Klinikum. Da haben wir dort in der Nähe in Göttingen gewohnt, in einem Studentenwohnheim. Und meine Mutter hat dort promoviert an der Universität und so kamen wir eben dann an eine ganz kleine Wohnung, in der wir dann ein paar Jahre gelebt haben. Und wie gesagt, wir mussten auf dem Weg zum Kindergarten immer dort vorbei und ich habe irgendwann das Wort Putzfrau aufgeschnappt und ich fand den Klang so toll. Und meine Mutter hat immer auf die Ärzte gezeigt, guck mal, wir sind nach Deutschland gekommen und eines Tages wirst du auch Ärztin sein. Dann so, was willst du denn werden? Dann habe ich immer Putzfrau gesagt. Und das hatten sich meine Eltern natürlich anders vorgestellt.
Und für die, die das nicht wissen, wo seid ihr hergekommen nach Deutschland?
Wir sind Woher? Gekommen aus Khartoum, Sudan. Ich bin in Khartoum auch geboren. Wir sind nach Deutschland gekommen, als ich knapp 4 Jahre alt war. Meine Mutter hatte ein Promotionsstipendium als Naturwissenschaftlerin hier in Deutschland, ihre Doktorarbeit zu verfassen. Und so kam es, dass wir eben dann aus dem Sudan nach Deutschland gekommen sind. Es war ursprünglich geplant, dass wir nur für die Dauer der Promotion in Deutschland bleiben. Und dann hat sich die politische Lage im Sudan etwas zugespitzt. Zu der Zeit, Ende der 80er war das. Und der Bürgerkrieg ist ausgebrochen, es gab eine neue Regierung, die sich dort an die Macht geputscht hat und so kam es dann, dass wir aus politischen Gründen dann in Deutschland geblieben sind. Mein Vater hat eingangs Asyl beantragt auch und das haben wir dann auch sehr schnell bekommen und ursprünglich waren wir eben über das Wissenschaftlerstipendium meiner Mutter und das Wissenschaftlervisum damals in Deutschland. Ja, und so sind wir unvermittelt dann doch in Deutschland geblieben und als ich dann 16 Jahre alt war, haben wir den deutschen Pass bekommen.
Und wie hat sich aus den ersten Erfahrungen, die du als kleines Kind ja in Deutschland gemacht hast, wie hat sich das Bild in den Jahren dann verändert? Also vielleicht erstmal starten wir mit der Frage.
Ja, also natürlich war für uns am Anfang, da wir die Sprache nicht sprachen, meine Eltern waren ja auch älter, die waren über 30 schon, mein Vater über 40, als wir nach Deutschland kamen. Und das heißt, Sprache war für uns immer ein Thema. Und ich weiß noch, wie im Kindergarten, später dann im Kinderhort und auch zu Hause, ich tatsächlich dann so mich in die deutsche Sprache verliebt habe. Uns wurde vorgelesen früher aus den Gebrüder Grimm, Märchen. Mhm. Meine Eltern mit ganz gebrochenem Deutsch, auch nicht in der richtigen Intonierung, haben uns dann Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen und wir konnten dann natürlich schon mehr und haben das dann immer alles korrigiert und gesagt, nein Papa, du musst das anders vorlesen. Und die haben sich da ganz tapfer durchgeschlagen und in der Zeit habe ich eben gemerkt, dass ich Sprache und das Spiel mit Sprache total spannend finde. Und als ich dann auch lesen konnte, selbst lesen konnte und in die Schule kam, war ich dann immer so der nerdige Bücherwurm tatsächlich, okay. Der sich alles, was ich in die Finger bekommen habe, habe ich gelesen. Ich hatte dann mit als Teenie ein Stern-Abo ohne Wissen meiner Eltern abgeschlossen. Und ich glaube, es war immer donnerstags. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, donnerstags war immer Sterntag und habe das wirklich von vorne bis hinten komplett mir reingezogen. Und da hat sich das schon so abgezeichnet, dass es irgendetwas mit
Sprache, dein Ding ist.
Genau, dass es was mit Sprache zu tun haben würde. Ich musste auch immer viel springen zwischen den Sprachen. Also
Arabisch, ihr habt zu Hause?
Ja,
okay,
genau.
Okay,
also meine Eltern konnten ja mit uns quasi nicht auf Deutsch sprechen zur Anfangszeit. Das heißt, in der Schule, im Kindergarten, im Kinderhort haben wir immer auf Deutsch gesprochen. Zu Hause haben wir auf Arabisch gesprochen, sudanesisches Arabisch. Und irgendwann kam ja in der Schule noch Englisch dazu und Französisch dazu. Also Und das waren immer so meine Steckenpferde auch. Und ja, und irgendwann formierte sich so dieser Wunsch, sehr diffuser Wunsch, ehrlich gesagt. Also das war jetzt nicht so, dass ich diese Story habe. Ich wusste schon mit 11 Jahren, dass ich irgendwann die Edelfeder irgendwo sein möchte. Diese Story lief bei mir so nicht. Aber ich wusste, dass es irgendetwas mit Sprache und Medien zu tun haben würde.
Und wann war so der Punkt, wo du gemerkt hast, Sprache auf der einen Seite und Journalismus auf der anderen Seite, das ist irgendwie das, was du vielleicht forcieren möchtest oder wo du den Fokus drauflegen möchtest?
Das hat sich dann abgezeichnet, als ich Abitur gemacht habe in Göttingen und dann überlegt habe, was ich eigentlich studieren möchte. Und da fiel die Wahl dann auf ein Publizistikstudium und kombiniert mit einem Politikstudium. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann natürlich auch im Studium immer Praktika gemacht, erste Medienpraktika und erste freie Mitarbeiten, studentische Mitarbeiten. Und so hat sich das, habe ich so gemerkt, okay, das ist cool, ich möchte das gerne machen, das macht mir Spaß. Also ich bin eigentlich mehr oder weniger reingestolpert.
Was hat dich da in der Zeit, vielleicht was oder wer hat dich dazu in dieser Zeit beeinflusst? Also als du den Sprung gemacht hast oder die Realisierung hattest, dass das Sprache und Medien so ein Ding für dich ist, kannst du dich daran erinnern, was so, wer oder was deine Einflüsse waren?
Das ist eine super gute Frage. Es war auf jeden Fall niemand aus meinem privaten oder persönlichen Umfeld, weil ich jetzt, also beispielsweise meine Eltern, die sind beide Naturwissenschaftler, Tierarzt, mein Vater. Und so sonst im Umfeld gab es für mich gar kein Beispiel. Wir kannten gar keine Journalisten, die gingen jetzt bei uns nicht ein und aus. Also deswegen. Ich weiß nicht, wo das herkam. Das war, glaube ich, einfach etwas, das ich mir selbst in den Kopf gesetzt habe und was meine Eltern tatsächlich auch unterstützt haben. Also ich wurde nicht gedrängt. Es ist ja oft so, dass Eltern dann so bestimmte Vorstellungen haben. Ne? Ich erinnere an das Beispiel vom Krankenhaus, die an einen herangetragen werden und wo es einem dann auch als junger Mensch nicht unbedingt gelingt, sich davon abzugrenzen. Ne? Und dann irgendwie, ja gut, das machen
mach
jetzt hier alle
eben.
Und dann mache ich das auch. Das ist ja auch total legitim. Also ich will das um Gottes Willen jetzt nicht schlecht reden. Aber meine Eltern haben das immer so unterstützt, auch wenn sie es gar nicht so richtig verstanden haben, was das denn jetzt für ein Job ist und was man damit
was
mal
man
machen,
damit machen
und,
kann.
Genau, mal machen und werden kann. Die haben uns immer ermuntert, mich und meinen Bruder so unseren Interessen zu folgen, das zu machen, worauf wir Lust haben. Und diese Praktika, das ist ja nun mal so hier in Deutschland, die waren ja auch nicht alle vergütet. Und das heißt, da war ich auch auf den Support meiner Eltern angewiesen und auch darauf, dass ich eben selber arbeite und Geld mir dazu verdiene. Und ich glaube, das hat damit haben sie mich total gepusht und bestärkt darin, das zu machen. Aber so ein richtiges Beispiel oder so ein Vorbild im klassischen Sinne, dass ich mit 18 dachte, ich möchte mal so werden wie XY, das hatte ich tatsächlich nicht. Ich wusste einfach, ich will erfolgreich sein, aber ich wusste noch nicht so richtig, wohin die Reise führen würde.
Die Idee von Erfolg damals, wie hast du die da definiert? Was hat damals für dich Erfolg bedeutet?
Schon immer Anerkennung, sowohl von der Familie, als auch so vom Umfeld, vom Jobumfeld, vom Studienumfeld, auch in der Schule schon. Also ich war ein merkwürdiger Streber.
Warum merkwürdig?
Merkwürdig, weil es nicht so ins klassische Bild gepasst hat.
Du hast vorhin gesagt, du warst ein Nerd und ein merkwürdiger Streber.
Nerd und merkwürdiger Streber, der immer so sehr angetrieben war. Okay. Und wenn ich mal, also ich wollte immer richtig gute Noten haben, das wurde mir auch schon früh mit auf den Weg gegeben, auch bedingt natürlich durch unsere besondere Situation, meine Biografie, dass ich schon ganz früh wusste, dass ich richtig Gas geben muss.
Und dass du meinst mehr Gas geben?
Mehr Gas geben muss als auch andere, weil ich, weil es sein kann, das haben mir meine Eltern auch früh gesagt, dass Menschen mich fragen, warum bist du eigentlich hier? Oder dass mir irgendwie vermittelt wird, dass ich erklären muss und verteidigen muss, dass ich einen Platz in der deutschen Gesellschaft habe. Und es war jetzt gar nicht so negativ oder destruktiv, sondern im Gegenteil. Ich glaube, das hat mich total gepusht und beflügelt. So dieses,
dass du was erreichen möchtest.
Dass ich was erreichen möchte und dass ich es auch beweisen möchte und dass ich kein Klischee sein möchte. Dass ich sozusagen, das ist immer so mein Ding gewesen, weil ich auch einfach, ich sehe ganz anders aus als alle. Ich bin total groß, ich bin kräftig und ich bin einfach schwarz und ich habe Zöpfe und ne, also es ist nicht so das klassische Bild einer Medienmanagerin in einem deutschen oder mittlerweile ja internationalen Verlag. Und ich glaube, das hat sich so bei mir immer so ein bisschen so durchgezogen. Ich werde Klischees, die mir begegnen, sprengen und Leute total überraschen oder irritieren, aber auf jeden Fall eine Reaktion bei ihnen evozieren, die sie vielleicht selber nicht haben kommen sehen. Und das hat mich angetrieben.
Gab es mal eine Situation, wo du genau gegen diese Klischees kämpfen musstest? also wo du dich dran erinnern kannst, dass du dich selbst beobachtet hast und aus dir heraus eine andere Energie entfalten musstest, um zu beweisen, ich habe hier einen Platz und ja, den habe ich, weil ich dafür gearbeitet habe, ja, und weil ich fleißig dafür war.
Es gibt viele Situationen, in denen ich damit konfrontiert bin. Interessanterweise hier in diesem Haus, also hier bei Axel Springer und auch in meiner Tätigkeit bei Welt, fast gar nicht. Also das sind eher Dinge, die mir außerhalb dieses Universums begegnen. Also so kleine Mikroaggressionen in der U-Bahn oder dass ich komisch angeguckt werde oder dass irgendjemand im Vorbeigehen einen Halbsatz fallen lässt, dass ich mich doch bitte verziehen soll und wieder dahin gehen soll, wo ich hergekommen bin. Also es ist sozusagen keine einzelne Situation, auf die ich verweisen kann, die Jahre zurückliegt, sondern es gibt so einige große, die, an die ich auch immer noch heute denke, und dann aber so diese Summe von kleinen Mikroaggressionen, nenne ich sie jetzt mal, bei denen ich immer wieder merke, egal was ich gerade mache, es kann sein, dass ich in der U-Bahn sitze und total vertieft war in meinem Buch, und dann werde ich unvermittelt aus der Situation herausgerissen, weil jemand das Bedürfnis hat, mir mitzuteilen und klarzumachen, dass ich hier nicht dazugehöre. Mhm. Und das bedeutet, dass ich schon ganz früh ein ganz dickes Fell entwickeln musste. Und dann habe ich mir nun mal auch in einer meiner ersten Stationen einen Job ausgesucht, der das sozusagen digital nochmal verstärkt, dass ich sozusagen sowas nicht im analogen Leben nur mitbekomme, sondern auch in meiner Tätigkeit als Social-Media-Redakteurin, das war ja mein erster Job hier bei Axel Springer für Welt, dass ich natürlich dann auch den ganzen Tag Facebook-Kommentare gelesen habe, die Leute irgendwann auch wussten, wer ich bin, und mir dann auf einem Weg ihrer Wahl nochmal so eins mitgegeben haben. Und dazu muss ich mich ja irgendwie verhalten. Also jeder Mensch braucht ja eine Coping-Strategy, um mit sowas klarzukommen. Und meine Coping-Strategy, und das geht sozusagen über diesen Job hinaus, den ich damals hatte, war immer, sei kein Opfer. Du musst kämpfen. Das ist auch in meinem Namen tatsächlich. Das war der Grund, warum mein Vater mich auch so, okay, oder meine Eltern mich so genannt haben. Dass ich so ein Kämpferkind schon immer war und auch heute noch eine Kämpferin bin. Also ich möchte mir mein Leben und das, was ich daraus mache, nie von anderen diktieren lassen oder mich klein halten lassen. Und ich glaube, das ist etwas, was mich schon ausmacht. Und deswegen muss ich mir einen Umgang damit überlegen. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich sofort dann anfange zu weinen oder einfach gar nichts sage, dann hat diese Person in dem Fall vielleicht gewonnen. Wenn ich aber zurückschieße, also sie sozusagen zurückbeleidige, ist das auch nicht der richtige Weg. Und deswegen habe ich mir Humor so als ein Element in meiner Coping-Strategy so dazu geholt, weil das die Leute total verstört. Und die Devise ist, wenn du sie nicht überzeugen kannst, musst du sie verstören.
Hast du ein Beispiel für? Weil ich finde das bemerkenswert, weil ich meine, du hast deine Realität natürlich, die du Tag ein, Tag aus hast. Wenn ich jetzt mich erinnere an so Situationen, wo man so geschockt ist, dass man so eine Reaktion hat oder so eine Aggression hat und dass man sagt, so im Moment ist man dann so paralysiert, ja, ne? Und man kommt nicht auf
einen guten Spruch oder
Humor oder so, man kann nicht drauf, und dann zwei Stunden später immer so, hätte das gerne gesagt.
Ja.
Wie hast du die, also hast du ein Beispiel, wie du Humor, also gibt es so Tricks, wie du dir das dann so im Moment so hervorholen kannst?
Ja, also Schlagfertigkeit ist ja immer das, was einem später dann einfällt. Das ist natürlich im analogen Leben, also in der Echtzeit-Reaktion, wenn man in der Bahn sitzt oder gerade im Café sitzt, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn du im Digitalen auf einen Kommentar oder auf eine schlimme Mail reagieren kannst, weil du dann einmal noch so diese Runde drehen kannst. Und für mich ist ein Instrument immer Ironie. Jemand mir zum Beispiel sagt, ja, oder irgendwie denkt, ich spreche kein Deutsch, und macht sich in einem, ich sag jetzt keinen, benenne den Dialekt jetzt nicht, in dem gesprochen wurde, ja, diese Ausländer und die Schwarzen hier und die sprechen alle kein Deutsch. Und dann habe ich quasi auf Hochdeutsch geantwortet, ne? In Göttingen spricht man ja Hochdeutsch, ich spreche auch Hochdeutsch. Und dann habe ich dann so scherzhaft, ich habe so ein paar Minuten zugehört und habe dann mich so zur Seite gedreht und gesagt, ja, ist wirklich unsäglich, dieser Ausländer hier, ich kann es auch nicht mehr sehen. Und in dem Moment war die Reaktion, die waren total baff. Und diese Gesichter, ich werde das nie vergessen, wie ihnen die Gesichtszüge völlig entglitten sind. Und das war dann mein Triumph in dem Moment. Ich war in der Situation nicht das Opfer oder passiv, sondern ich habe agiert. Ich weiß aber, und ich bin ja auch im Austausch mit vielen Freunden, die auch einen Migrationshintergrund haben, die einen ganz anderen Umgang damit haben. Ich weiß, dass das was super Persönliches ist. Und ich bin dahingehend nicht stringent, dass ich sozusagen jedes Mal, wenn irgendwas kommt, weil es sind auch manchmal fünfmal am Tag, dass ich mir irgendwas anhören muss, ich habe nicht jedes Mal eine super gute, polierte, ironische Meisterreaktion am Start. es ist auch manchmal so, dass ich wirklich dann auch geschockt bin und kurz überlegen muss und dass es mir dann auf dem Heimweg einfällt, was ich hätte sagen sollen. Aber ich weiß, dass es mir besser geht, wenn ich mich irgendwie dazu verhalte und eben nicht dann nachts im Bett liege und sage, Mist, heute war ich wieder 5-mal das Opfer und gehe mit einem schlechten Gefühl dann schlafen.
Also wenn du beschreibst, dass du dir einen Coping-Mechanismus selbst angeeignet hast, ne, dann klingt das für mich so ein bisschen wie, dass die ganze Verantwortung bei dir selbst liegt, ne? Und was natürlich super unfair ist. Natürlich liegt noch eine Verantwortung auf der Seite des Aggressors, ne? Und zu sagen, okay, da muss Veränderung stattfinden, das ist klar, aber das kann man halt nicht kontrollieren. Aber dazwischen, also für die Leute, die dazwischen stehen, ne? Also nicht du jetzt.
Der Umgebung.
Die Umgebung, genau, für die Leute dazwischen. Welchen Tipp hast du oder welchen Wunsch hast du für Leute, die sich das anhören und sagen, boah, Nidal hat das jetzt gerade erzählt und das ist ja scheiße, dass die ganze Verantwortung bei ihr liegt, damit
umgehen
zu müssen.
Oder ich habe so eine Situation auch schon mal mitbekommen.
Oder schon mal mitbekommen.
Genau, ne?
Wie kann ich mich als Supporter oder als Ally positionieren, damit die Verantwortung nicht nur komplett bei dir liegt, damit umgehen zu müssen, sondern die Verantwortung ein bisschen auszubalancieren auf andere Leute auch.
Also da hätte ich zwei Tipps, quasi eine Sache, die man gut machen kann und eine Sache, die man am besten lassen sollte. Ich fange mal mit dem Positiven an. Ich glaube, wenn Menschen so eine Situation miterleben, die selbst nicht betroffen sind in der Situation, scheitert es oft daran, dass sie es überhaupt nicht mitbekommen haben. Also dass das Bewusstsein und einfach die Sicht auf das Thema, ich stelle mir immer so eine volle U-Bahn vor, weil mir tatsächlich oft Dinge in öffentlichen Verkehrsmitteln passiert sind. Also entweder einer, der mir eine Bierflasche, also Bier quasi übergeschüttet hat, da war ich ein kleines Kind. Und dann später immer wieder als Teenie, immer in der U-Bahn, weil das so eine Situation ist, da kann jemand was sagen und schnell wieder verschwinden. Ich glaube, das hat tatsächlich eine Bewandtnis, dass es in den öffentlichen Verkehrsmitteln oft passiert. Aber dass dann überhaupt nicht mitgeguckt wird. Also macht die Augen auf, hört zu, was passiert um euch herum. Ja, wir haben oft auch alle gerne unsere Kopfhörer drin, vertiefen uns in unsere Podcasts beispielsweise und kriegen dann Dinge nicht mit, aber versucht, wenn ihr was beobachtet, wenn ihr seht, dass es irgendwie eine Menschengruppe irgendwo steht oder dass es jemandem sichtlich nicht gut geht, geht auf diese Person zu und fragt, kann ich was machen? Was ist los? Also seid ein guter Mensch. Das ist so der Rat. Und macht die Augen auf und sagt was. Das ist das eine. Und was nicht gut ist, ist, wenn man etwas miterlebt, das so direkt zu entschuldigen oder zu sagen oder klein zu machen und zu sagen, ja, das war bestimmt nicht so gemeint oder also quasi in dem Moment der Person, auch wenn es nicht böse gemeint ist, zu signalisieren, ja, aber
das ist nur eine Ausnahme
gewesen. Nur eine Ausnahme und ach, oder ignoriere es einfach, weil das ist in diesem Moment für eine betroffene Person eigentlich ein Schlag ins Gesicht, weil du damit sagst, auch wenn du es nicht intendierst, aber Impact over Intent, du intendierst es nicht, aber du zeigst mir in dem Moment, du siehst das gar nicht. Du siehst es nicht und
die Schlagkraft,
it doesn't matter.
Ja,
genau.
Die Schlagkraft dahinter sieht man
also
eigentlich
nicht. Nicht wegzurationalisieren.
Ja.
So. Ja, okay.
Genau. Und man muss, das heißt nicht im Gegenzug, dass man alles überbewerten muss. Bei ganz vielen ist es wirklich dieses, es kostet mich jetzt mehr Kraft, mich darüber aufzuregen, als es einfach abzulegen. Also man muss sich auch so überlegen, in welche Auseinandersetzungen man sucht, ne? Und wo man reagiert und wo nicht, weil das geht auch alles von meiner Lebenszeit ab und von meiner Lebensenergie. Und in dem Moment hat diese Person, die den Mikroaggressor gibt, in dem Moment auch wieder ein bisschen mehr Macht über mein Leben gewonnen. Also das ist, ihr merkt schon, das ist wirklich ein Lebensthema für mich. Ich weiß, dass ich auch, solange ich hier lebe, dass mich das begleiten wird und dass mich das auch später begleiten wird. Mein Mann ist Deutscher beispielsweise. Und wenn wir dann mal Familie haben später, dann werden auch unsere Kinder das erleben. Also mir ist klar, dass das jetzt nichts ist, wo ich sagen kann, ich habe jetzt Erfolg oder dass es da überhaupt einen Zusammenhang gibt. Jemand, der erfolgreich ist oder der hier einen Beitrag leistet für die Gesellschaft, der ist davon nicht betroffen. Es ist völlig unabhängig davon.
Hättest du dir eine andere Position gerne gewünscht? Weil ich meine, als Social Media Redakteurin und dann Social Media Verantwortliche bei Welt, bist du natürlich dem auch ausgesetzt. Hättest du dir gewünscht, als Redakteurin für Sport zu schreiben, um diesem ganzen, vor allem online, Hass und dem Rassismus, der da passiert und tagtäglich eigentlich ausgedrückt wird, dem zu entgehen? Mhm. Oder ist es eigentlich für dich sogar eine Mission zu sagen, ich will gerade auch online dafür plädieren und dafür sorgen, dass dort ein besserer Umgang herrscht oder gelebt wird?
Das kann ich ganz klar verneinen. Ich hätte mir ja einen anderen Job suchen können. Es ist ja nicht so, dass man hier gekidnappt wird und dann was machen muss, was man nicht machen möchte. Ich habe ja, ich habe mich ja dazu entschlossen, diesen Job zu machen. Und ich würde es auch im Nachgang, war das alles genau gut und genau richtig so. Und jeder schlimme Kommentar, den ich gelesen habe, auch so sehr er mich dann vielleicht aufgeregt hat, hat mir in gewisser Weise etwas gebracht und mir geholfen, auch im Umgang mit diesen Dingen, mich da auch dazu zu verhalten zu können. Ich kann dir auch sagen, warum ich es nicht anders oder keinen anderen Job hätte machen wollen, dann hätte ich es nicht mitgestalten können. Das ist der Punkt. Ich hatte sozusagen tagtäglich auch in dieser Auseinandersetzung die Möglichkeit, einen Punkt zu machen und eine Reaktion abzuliefern und Menschen vielleicht auch zu bewegen, darüber nachzudenken. Und wir haben ja eine relativ spezielle Community-Strategie damals gehabt, dass wir eben Dinge nicht so haben stehen lassen. Und gab da jetzt auch eine Evolution, dass man auch weggeht von rein humorvollen Antworten, sehr viel sachliche und informative Kommentare mittlerweile setzt. Aber all das konnte ich mitgestalten. Und deswegen bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Also ich suche nicht nach dem Easy Way Out oder nach irgendeinem super bequemen, also das ist nicht mein Lebensweg, dass ich mir eine super bequeme Position suche und dann da verharre. Also alles, was ich bislang gemacht habe, entspricht dem gar nicht.
Ich habe mal in einem Interview gelesen, hast du gesagt, dass dein Handy eigentlich immer bei dir ist. Mhm. Dass du dein Handy nie ablegen kannst und eigentlich immer online bist. Wie man sieht, da liegen zwei Handys.
Sehr gut beobachtet.
Sehr gut beobachtet.
Aber genau. Schau mal, ich habe sie umgedreht. Keine Notifications.
Dieses Spiel kennen wir. Ja. Für mich kommt natürlich auch die Frage auf, nach einem Tag sowohl online als auch vielleicht in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit, wo du etwas erlebt hast, was David und ich uns in dem Sinne nicht vorstellen können, was dir vielleicht kurzzeitig mal wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Wie schaffst du es, diesen schwarzen Mantel, diesen bösen Mantel abzulegen und zu sagen, das war der Tag und das war blöd und ich habe mich geärgert und ich war traurig, aber morgen ist ein neuer Tag und ich gucke anders in die Zukunft jetzt oder anders in den nächsten Tag hinein. Ja. Wie schaffst du es da, so eine Grenze zu ziehen, Abstand zu gewinnen?
Ja, also zum einen ist es ja so, dass ich ja seit einiger Zeit nicht mehr Social-Kommentare lese auch und sich mein Job ja auch verändert hat und ich mehr Verantwortung hier übernehmen durfte.
Dazu kommen wir gleich natürlich.
Genau, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber das hat natürlich jetzt auch nochmal einen Effekt, weil ich jetzt weniger Kommentare lese.
Ja.
Aber insgesamt, wenn ich mir so die Bilanz anschauen würde, so was sind negative Momente, die ich erlebe jeden Tag und was sind schöne Momente? Das war schon immer so. Auch damals, also so auch zum Hochpunkt oder zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise, da waren ganz, ganz schlimme Kommentare. Wenn ein Terroranschlag da ist, haben wir unfassbar viele fiese Kommentare überall, markenübergreifend, jetzt nicht nur bei uns, sondern auf allen Seiten lesen können. Aber das ist ja nicht alles, was mein Leben ausmacht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man eben damit umgehen kann, dass man Kollegen hat, mit denen man drüber sprechen kann. Wir haben darüber im Team auch immer offen gesprochen. Und ich gehe nicht nach Hause und denke mir, die Welt ist schlimm und ich bin einfach, da bin ich tatsächlich optimistisch. Und ich habe viele, viele großartige Sachen in meinem Leben, über die ich mich freue und für die ich dankbar bin. Also das ist nicht das dominierende Lebensgefühl. Und jetzt auch schon gar nicht mehr. Ne? Also
kommen wir jetzt zu deiner aktuellen Rolle.
Darf ich vorher noch kurz eine Nachfrage, bevor wir in das nächste Thema einsteigen, weil du hast eben erwähnt, dass du dir sehr früh ein dickes Fell angeeignet hast, ne? Und bei Role Models geht es sehr oft um praktische, also wie kann man Dinge sich aneignen, ne? Also was kann ich mir für Fähigkeiten aneignen? Für Leute, die das hören und sagen, okay, dickes Fell aneignen, verstehe ich. Wie konkret hast du das gemacht?
Ja, ich glaube, der springende Punkt ist, dass man sich, wenn man merkt, dass es Widerstände gibt oder dass es Menschen gibt, die vielleicht Zweifel haben an einem, dass man sowas nicht als destruktiv für sich verbucht, sondern sondern es denen zeigen will in gewisser Weise. Das ist für mich immer, immer wieder ein Anspruch. Also versucht, um es jetzt auch mal so ein bisschen servicelastiger zu machen, seid euch darüber im Klaren, wer ihr seid, was eure Stärken sind, was ihr gut könnt, gleichzeitig auch, worin ihr nicht gut könnt und lasst euch nicht von Hatern ins Boxhorn jagen. Und versucht, es ist immer so leicht gesagt, mir gelingt das auch nicht immer, aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt an einem Punkt nicht weiter oder ihr werdet anders wahrgenommen, als ihr eigentlich seid, lasst euch davon nicht beirren. Macht euer Ding, bleibt bei euch, auch wenn es nicht immer einfach ist. Und
könnte man sagen, dass sich der Charakter auch ein bisschen mit den Herausforderungen formt?
Ja, natürlich. Ja.
Und dadurch im Prinzip sich dieses dicke Fell auch verstärkt oder größer wird?
Ja, absolut. Und dass man vielleicht bei allem, vielleicht ist das auch der wichtigste Tipp, bei allen Scharmützeln und allem, was einem so im Alltag begegnet, das große Ganze nicht aus dem Blick verliert. Also sich nicht emotional kidnappen lässt von bestimmten Situationen. Ist für mich auch nicht, auch als Jugendliche nicht einfach gewesen. Aber zu überlegen, wer man ist, was man kann, was man möchte, wohin man möchte, wo man hingehört, wer auf deiner Seite ist. Und das sind ziemlich viele. Und sich sozusagen wenn man sich das klar macht, wird einem eigentlich klar, wie unwichtig und irrelevant die Gruppe der Hater eigentlich ist. Also wenn mir irgendein Hanswurst bei Twitter eine fiese Nachricht schreibt, das habe ich ja auch vor ein paar Tagen wieder gehabt, dann denke ich jetzt mittlerweile nicht, rege ich mich überhaupt nicht mehr auf, sondern denke mir, was ist das denn für eine arme kleine Wurst? Und je länger ich mich damit beschäftige, mit seiner Reaktion, desto weniger bin ich bei mir. Das ist, glaube ich, so der Punkt.
Ja, sehr guter Punkt. Du hast ganz am Anfang gesagt, du hattest so eine innere Motivation, erfolgreich zu sein.
Ja.
So eine Power, die dich irgendwie immer angetrieben hat. Jetzt bist du seit einiger Zeit in einer neuen Position.
Mhm.
Die klingt total abgefahren. Du musst mal erzählen, was
dahinter
steckt. Director Digital Innovation. Ist das für dich jetzt gerade die Position, die du dir gewünscht hast, vorgestellt hast und wo du dich jetzt ausleben kannst?
Ja.
Und erklär natürlich, was hinter diesem tollen Titel sich versteckt.
Ja, absolut. Also diese Rolle hat sich entwickelt aus meiner Tätigkeit als Social Verantwortliche, in der ich dann aber in den letzten Monaten so viele Dinge gemacht habe, die keinen speziellen Social-Bezug hatten. Weil Social ist ja, also Innovation ist ja viel, viel mehr als Social Media. Und dann hat sich quasi, dadurch, dass ich mich einfach informell und ohne offizielles Mandat um diese Themen dann gekümmert habe und das auch gefördert wurde, das ist ganz wichtig dabei, du brauchst Leute, die dich fördern und das ermöglichen, hat sich dann einfach gezeigt, wir brauchen jemanden, der sich für Welt um diese Themen kümmert, auch redaktionsseitig noch stärker darum kümmert. Und
kurze
so,
Zwischenfrage, was war dein Antrieb zu sagen, ich mache das jetzt erstmal informell, ich kümmere mich jetzt um die Themen, die vielleicht nichts mit meinem eigentlichen Job zu tun haben, sondern vielleicht was ganz Großes sein können oder was Größeres sein können?
Das war tatsächlich einfach mein Interesse. Ich fand diese Themen einfach spannend, also alles, was beispielsweise mit den großen Tech-Plattformen zu tun hat, wurde dann auch viel mit in diese Themen reingenommen, obwohl ich sozusagen noch nicht das offizielle Mandat dafür hatte. Und es hat auch viel mit, also gerade wenn es um das Thema Partnerschaften geht, auch beispielsweise mit Plattformen, mit anderen Redaktionen, da ist natürlich eine gewisse kommunikative Kompetenz vielleicht auch gefragt. Und ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel von, ich habe das einfach on top zu allem anderen gemacht und es wurde dann auch gefördert und quasi dann auch rausgelöst aus der Rolle. Und ich glaube, das ist so ein, da standen die Sterne dann so ganz günstig.
Wenn du sagst, gefördert worden, war das, kannst du das beschreiben?
Ja.
Also war das eine Person, war das das Unternehmen oder was genau steckt dahinter?
Beides tatsächlich. Es sind einzelne Personen, das Umfeld und sozusagen im größeren Kontext hier das gesamte Unternehmen Axel Springer. Und das ist tatsächlich positionsunabhängig gewesen. Ich habe hier die Erfahrung gemacht, dass es sich total lohnt, sich eben auch dann in Themen reinzufuchsen und dann vielleicht sich abends nochmal hinzusetzen und zu überlegen, was man bei Thema X und Y machen kann. Und dass ich sozusagen da nicht ausgebremst wurde oder mir dann keine Mail bekommen habe, nee, das ist jetzt aber nicht dein Thema. Also das habe ich hier nie erfahren, sondern eher im Gegenteil, hey, finden wir total cool, dass du dich da auch für interessierst. Ich nehme dich direkt mal mit in den Termin für die nächste Woche. Also so war sozusagen die Genese dieser ganzen Veranstaltung. Und wer mich schon früh gefördert hat, war tatsächlich der erste Social-Chef bei Welt, Martin Hoffmann, sehr, sehr stark Oliver Michalski, der Chefredakteur Welt Digital, Ulf Poschert, unser Chefredakteur Stefanie Kasper, also viele, viele, das sind jetzt wirklich nur einige Namen, die ich nenne, die einfach das gesehen und gewertschätzt haben, was ich hier leiste. Und da bin ich total dankbar dafür, weil ich weiß, dass das nicht immer so ist, nicht in allen Unternehmen ist es so, dass es sich lohnt, hart zu arbeiten.
Also wenn, nochmal Stichwort Fähigkeiten, ja, oder Dinge sich Fähigkeiten zu transferieren, was haben die dich gefördert haben, konkret gemacht, vielleicht ist ein Beispiel oder zwei, was die gemacht haben, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich bin eine Führungsperson, ja, im Unternehmen und ich möchte mir neue Wege aneignen, wie ich, ja, meine Mitarbeiter fördern kann. Was hast du da für konkrete Tipps, die bei dir gut funktioniert, ja, haben?
Also, wenn Führungskräfte zuhören, die Leute fördern wollen, versucht Leute, die interessiert sind an Themen, nicht zu blockieren, sondern sie zu unterstützen. Versucht nicht in Hierarchien zu denken. Das bedeutet, also ich beispielsweise, ich will es ja konkret machen, auch als Social-Redakteurin, im ersten Jahr, ich kam ja nicht aus dem Haus, ich hatte nicht den Stallgeruch, der war aber auch gar nicht notwendig, um hier voranzukommen. Habe ich mal gefragt, ja, was ist denn mit Thema XY? Ja, da machen wir gerade das und das. Komm doch da einfach mal mit in den Termin. Also, dass das ermöglicht wurde, unabhängig davon zu gucken, wie lange ist die hier schon, kann man die alleine auch zu dem Termin schicken? Also all das war nie eine Diskussion hier. Also das Stichwort ist Empowerment, versucht Leute, die Ideen haben, die motiviert sind, die richtig Lust haben, was zu reißen, was zu rocken, versucht denen das zu geben, was sie brauchen. Und das ist manchmal auch so ein bisschen, ja, mach einfach, du hast meinen vollen, genau. Und damit meine ich jetzt gar nicht so einen zeitlichen Freiraum, sondern denen das Gefühl zu vermitteln, das ist für mich die zentrale Botschaft, ich traue dir das total zu. Und ich muss nicht überall in CC stehen und Bescheid wissen darüber, was du, also wie jetzt der Termin lief. Ich weiß, dass du mich updatest dazu. So ein Urvertrauen auch, ja, zu vermitteln.
Das ist ein guter Punkt, das ja, habe ich mir auch so rausgehört, dass so ein Grundvertrauen, ja, von der Führungskraft kommt. Wie kann man sich sowas, also so aus der Sicht des Mitarbeiters, ja, ne, oder Mitarbeiterin, wie kann man das erreichen, ja, ne, dass die Führungskraft so ein Grundvertrauen, ja, sehr schnell entwickelt.
Super Frage.
Um mir diese Chancen, den Freiraum, ne, diese Freiheit auch zu geben.
Ja, also viele glauben ja, es reicht einfach einen guten oder ganz okayen oder guten Job zu machen und irgendjemand wird schon Bescheid wissen und das mitbekommen, dass man das ganz gut macht. Da muss ich leider sagen, nein, das reicht leider nicht mehr. Es ist wichtig, dass die Führungskraft, dass man als Mitarbeiter, ich drehe es mal ein bisschen um, ich als Mitarbeiter vermitteln kann, wer ich bin, was ich kann, warum es total wichtig ist, dass ich hier bin und dass ich einen riesen Beitrag leiste für den Erfolg und signalisieren, ich möchte mehr. Ich möchte noch mehr beitragen, ich möchte noch mehr Probleme lösen in dem Kontext. Und wenn man da dafür sorgt, dass die richtigen Menschen, und da kommt man auch dann natürlich so in das ganze Thema Innenpolitik, Hierarchien, Unternehmensstrukturen,
internes
Netzwerk, du musst wissen, wer für welche Themen relevant ist. Du musst dich auch mal mit Leuten austauschen, mit denen du vielleicht noch nicht gesprochen hast. Also scheu sein ist schwierig, wenn man sozusagen auch über einen Hierarchiekontext drüber springen will. Ich mache es nochmal konkret. Auch als Social-Redakteurin hatte ich schon einen Termin beim versammelten Vorstand, wo sie gefragt haben, ob ich mal was vorstellen kann. Wenn ich da Nervenzusammenbruch bekommen hätte in diesem Kontext, wäre das, glaube ich, jetzt auch kein Weltuntergang gewesen, aber es wäre für mich eine vertane Chance gewesen. Also versuch die Chancen, die du siehst, Fenster, in denen du zeigen kannst, was du kannst, in denen dir die Möglichkeit gegeben wird, zu zeigen, was du kannst. Themen, die neu aufkommen, für die noch keine Expertise da ist beispielsweise, sich da direkt rein zu lobbyieren und zu positionieren. Das sind für mich so diese Momente. Also zu erkennen, nicht nur, was auf dem eigenen Schreibtisch liegt, sondern was eigentlich um einen herum gerade passiert. Welche Dinge sich in welcher Form verändern und wer dafür die die Hoheit hat und da einfach ganz informell, ohne groß irgendwie zu überlegen, sagen, hey, hier übrigens dazu habe ich auch eine Idee, nehmt mich doch da auch gerne mal mit in den Loop. Traut euch.
Das ist ein gutes Stichwort, ja. Weil es eine Frage, die wir auch immer wieder versuchen zu platzieren in den Interviews, ist, welche drei Fähigkeiten du jungen Menschen, die am Anfang ihrer Karriere sind, empfiehlst, sich früh anzueignen, die dann aber auch nicht nur relevant sind für diese Phase der Karriere oder für den Job oder für die Industrie, in der sie sind, sondern so eine übergreifende Fähigkeit sind, die über die nächsten 20 Jahre relevant bleiben wird.
Mhm.
Welche drei Fähigkeiten sind das aus deiner Sicht so?
Ich glaube, industrieunabhängig ist eine Kommunikationsfähigkeit, und die sich auch immer mal wieder verändert, auch die Anforderungen daran, zu wissen, wie man mit wem über welche Themen sprechen kann. Das ist für mich ganz wichtig, also Kommunikation, keine Berührungsängste zu haben, sowohl was menschliche Interaktionen angeht, also wenn da jetzt beispielsweise jemand steht, von dem man weiß, oh, der macht genau mein Thema und vielleicht sollte ich mal mit dem reden, aber ich traue mich nicht. Also das ist sozusagen ein Beispiel, aber auch Berührungsängste mit Blick auf Themen, mit denen man bislang noch gar nichts zu tun hatte, da sozusagen noch keine Expertise vielleicht aufgebaut hat. Das ist für mich ganz zentral, diese Scheu abzulegen vor Unbekanntem. Unbekannten und Unbekanntem. Da zu versuchen, Situationen zu erkennen, das bedeutet, man braucht, und da kommen wir so in das Thema, was ist eigentlich eine quasi ein Personality Trait und was ist eine Kompetenz? Das ist ja nicht immer ganz eindeutig zu beantworten. Aber empathisch zu sein, mitzubekommen, was um einen herum passiert, das weiß ich nicht, in welcher Skillschule man sowas lernen kann. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, da würde mich auch mal interessieren, wie ihr damit oder wie ihr darüber nachdenkt. Aber ich finde, es ist relativ schwer, bei einigen Dingen zu sagen, ist das jetzt ein Skill, was ich mir irgendwo aneignen kann, oder ist es eigentlich etwas, was ich schon persönlichkeitsbedingt mache, ohne zu merken, dass das eigentlich total positiv ist. Ich weiß nicht, da würde mich auch mal interessieren.
Würde ich absolut so unterschreiben. Und vor allem, glaube ich, auch wird es dadurch ja getrieben, wie du mit anderen und mit wem du interagierst.
Ja.
Du hast von Förderern und den Personen gesprochen, die dich auch angetrieben oder motiviert haben.
Ja.
Und ich glaube, das verstärkt vielleicht auch Charaktereigenschaften, die man eigentlich schon hat, denen man sich aber möglicherweise noch nicht so bewusst ist.
Ja.
Die kommen aber dann zu tragen, wenn man solche Menschen um sich herum hat, die das erkennen oder die das herauskitzeln,
genau.
So ein bisschen.
Ja,
ne?
Ja, also ich hab auf die Frage, die stellen wir natürlich fast allen unseren Gästen im Podcast und auch in den Events, ist, und zwei Antworten, die darauf zurückkommen, die, glaube ich, ganz gut auf dem aufbauen, was du gesagt hast, ist es Fähigkeit oder ist es eine Eigenschaft, ist, dass eine Fähigkeit ist oft das Zuhören, ne? Also nicht nur, dass ich höre, was du sagst, sondern ich verstehe, was du meinst. So eine Sache, und ich glaube, das kann man sich als Fähigkeit wirklich aneignen,
ja, das
kann
stimmt.
man trainieren, ne, das kann man üben. Und dann aber, wo es auch eine Antwort, die immer wieder kommt, ist Neugierde.
Ja.
Ne, und das ist vielleicht
das
zum Beispiel, das habe ich auch letztens mal
ne?
so auf meinem Facebook auch mal gefragt, oder ich weiß nicht mehr genau wo, und haben gefragt, wie trainiert ihr euch Neugierde an?
Mhm.
Und dann kam so die Antwort von manchen Leuten, sagen, hey, du kannst das nicht antrainieren, das ist halt Teil von dir.
Mhm.
Ne? Das ist so, jeder Mensch ist neugierig, so, das ist was Menschliches. Und da war ich mir mal nicht ganz sicher, ob das korrekt ist, weil ich glaube, man kann sich auch Neugierde, auch wenn es eine Grundeigenschaft ist, die man hat, ne, man geht neugierig durchs Leben oder offen oder so weiter, man ist interessiert an Dinge, kann man das auch auf jeden Fall hochdrehen. Man
kann das glaube ich
man
auch.
Kann es das eigentlich, also es ist eine Grundeigenschaft, die man aber auch fördern kann.
Ja.
Und sie anregen kann. Deswegen, ich weiß auch nicht die Antwort darauf.
Mhm.
Ne? Und wir sind jetzt so.
Wir können ja sagen, drei Dinge, die man sozusagen anderen empfehlen würde. Ne?
Ja.
Dann lösen wir es ein bisschen raus aus den reinen Fähigkeiten.
Genau.
Hättest du für diese drei Fähigkeiten oder hast du für diese drei Fähigkeiten jemanden im Kopf, der dir irgendwie vorschwebt als Vorbild? Wir sprechen ja immer über Vorbilder und wir wollen weiblichen Vorbildern vor allem diese Plattform geben. Deswegen sitzen wir auch mit dir hier.
Ja.
Also hattest du Vorbilder, Mentoren, eine Inspiration, die dich angetrieben hat?
Ja, absolut. Einige davon kenne ich nicht im analogen Leben. Wie zum Beispiel, es klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber früh geprägt hat mich schon Oprah Winfrey. Also ich weiß noch, als ich in den USA war und dort Auslandshalbjahr gemacht habe in der Schulzeit und dann immer die Oprah-Show geguckt habe mit meiner Gastfamilie, die Oprah Winfrey Show, war ich einfach immer.
Wo warst du da?
Da war ich in New Jersey, in der Nähe von New Jersey, genau. Und ich war einfach da total begeistert von ihrer Gabe. / Fähigkeit, / ne, to be discussed.
Wir wissen es noch nicht.
Aber bei ihr ist es, glaube ich, es ist wirklich eine ganz besondere Eigenschaft, so nah an die Menschen heranzukommen. Menschen, die sie vorher überhaupt noch nicht getroffen hat, die richtigen Fragen zu stellen, so empathisch zu sein, ohne sich gewissermaßen so anzubiedern an die Gesprächspartner. Das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt. Und dass sie so viele Widerstände in ihrem Leben erlebt hat und sozusagen nicht das goldene Ticket bekommen hat und qua Geburt quasi schon reingeboren wurde in einen großen Wohlstand. Im Gegenteil. Also das sind so Menschen, die mich immer sehr beeindruckt haben. Oprah Winfrey, Maya Angelou, für mich auch eine ganz große Heldin. Das sind so die Großen. Dann natürlich meine Eltern, die mich total geprägt haben und auch, die auch viele Widerstände in ihrem Leben überwinden mussten. Und dann, was so das Berufliche angeht, Dunja Hayali ist für mich ein ganz großes Vorbild. Ich war vor 5 Jahren in einem Mentorenprogramm von den Neuen Deutschen Medienmachern, einem Verein, in dem es darum geht, die Vielfalt in der Medienlandschaft zu fördern und zu junge Medienmacher zu unterstützen darin. Da war ich in dem ersten oder zweiten Jahrgang von einem ganz neuen Projekt.
Ein tolles Programm.
Ja, tolles Programm, das unterstütze ich auch heute, weil ich auch immer damit mir Gedanken mache, wie ich zurückgeben kann. Betreue ich dort auch Mentoren und bin da sehr, sehr eng im Austausch. Die waren auch kürzlich hier genau, wo wir jetzt gerade sitzen. Und Andunja hat mich auch immer beeindruckt, dass sie einfach ihr Ding durchzieht und nicht so viel nach links und rechts und sich beirren lässt, sondern einfach weiß, wofür sie steht und da versucht, das durchzuziehen. Und das sind so, also Menschen, die nicht das machen, was von ihnen erwartet wird immer. Das sind die Menschen, die mich besonders beeindrucken. Ja.
Ich hatte es vorhin schon angedeutet, wir wollen jetzt mal wissen, was du jetzt gerade in der aktuellen Position machst.
Ja.
Also, das ist sehr viel, wir haben Zeit, das zwar schon angesprochen, aber noch nicht wirklich sind wir drauf eingegangen.
Ja.
Wie sieht dein Alltag aus und was hast du dir als Ziel oder Mission vorgenommen, wie du diese Rolle ausfüllen möchtest?
Also ich kümmere mich ja in der Rolle auch für die Chefredaktion um das ganze Thema digitale Innovation. Und das hat ganz viel mit Kultur zu tun. Es hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Es hat viel zu tun mit Kompetenzen und Strukturen, Workflows, die wir haben innerhalb einer sehr komplexen Organisation, die sich auch immer wieder verändert. Und ich verfolge den Ansatz, einmal, weil es ja eben, es geht sozusagen schwerpunktmäßig um Innovation. Zusätzlich mache ich aber auch noch Partnerschaften, alles, was mit den neuen Plattformen beispielsweise im strategischen Sinne zu tun hat. Sind sozusagen viele Themen, die langfristig und strategisch sind. Aber ich bin nicht in einer Beraterfunktion hier nur tätig, sondern ich bin eigentlich den ganzen Tag im Umsetzungsmodus und springe zwischen kurzfristig, mittelfristigen und langfristigen Themen und habe den Ansatz, hier Innovation in jedem einzelnen Bereich zu implementieren. Leute, genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben, zu befähigen, zu empowern, sie zu fördern, auch zu überlegen, was sie jenseits von ihrem Tagesgeschäft, wie sie denken, was so ihre Ideen sind, wie man die gemeinsam umsetzen kann. Also das sind für mich tatsächlich auch starke kulturelle Themen. Man sagt ja auch immer so, dass die größte Bremse von Innovation in Unternehmen ist der Mensch und die Kultur und nicht die Technologien. Also das ist sozusagen das Einfachste, sich darüber Gedanken zu machen, wie man bestimmte neue, moderne Technologien implementieren und umsetzen kann. Aber es geht immer darum, wie wir uns so aufstellen, dass wir weiterhin so erfolgreich sind und noch erfolgreicher werden.
Wie prägt, also ich finde das Stichwort Kultur super.
Ja.
Und ich glaube, wir brauchen hier in dem Rahmen und auch im Podcast nicht generell mit Role Models darüber zu sprechen, dass Kultur nicht ein Kickertisch ist oder
ganz
irgendwelche
genau.
Beanbags ist.
Nee,
oder
das
so.
Ist ich überhaupt glaub, nicht unser ne? Ansatz. Ja.
Und kannst du ein bisschen erklären, wie du persönlich in deinem Bereich, in dem Einflussbereich, den du hast, Kultur prägst, sie in die richtige Richtung tippst, wie du dann damit umgehst, wenn Kultur resistent ist, ne? Wenn es am Ende mit dem Mensch der Blocker ist, ne? für Innovation und Kultur ein Blocker ist für Innovation, was du da konkret machst, um die Kultur in die richtige Richtung und richtig das hängt davon ab, wie man es definiert, aber in die Richtung zu tippen, die das Unternehmen erfolgreich macht.
Mhm. Also es ist eine sehr, sehr vielschichtige Tätigkeit, die eben zwischen projektbezogen, beispielsweise, wie gehen wir jetzt mit Audio um, was ist da so unser Aufschlag, was machen wir mit Voice, wer spricht jetzt mal mit Plattform X oder mit Plattform Y, also sozusagen so das Große und Ganze, und dann aber auch im Tagesgeschäft Dinge zu machen, wie in der Morgenkonferenz die Interaktivprojekte mit vorzustellen, zu zeigen, wie wir jetzt auch ganz konkret unser Community-Konzept bei Welt weiterentwickelt haben. Das ist für mich gerade so ein ganz tolles Beispiel für sichtbaren Change, dass in anderen Redaktionen gerade eher so oder schon seit Jahren gesagt wird, der Kommentarbereich, der interessiert uns eigentlich nicht so wirklich. Okay, Facebook machen wir, aber wir schließen eher die Kommentarspalten auf unseren Seiten und wir machen gerade genau das Gegenteil. Wer jetzt auf welt.de geht, oder ich weiß nicht, ob das dann auch der Fall ist, wenn wir live sind, aber jetzt gerade habe ich noch geguckt, sieht im Aufmacher unseren Chefkommentator, der einen Artikel geschrieben hat, und dann steht da, diskutieren Sie mit uns. Oder gestern großes Special zum Thema Datenschutzgrundverordnung. Da können Leser in unserer Community direkt den Berliner Beauftragten für das Thema fragen, alles loswerden, was sie da wissen wollen. Also, dass die Kollegen mitziehen und proaktiv, auf uns zukommen oder auf das Social-Team zukommen und sagen, hey, übrigens morgen ganz große Geschichte von mir, ich stehe sehr gerne für Gespräch mit unseren Lesern bereit. Und das von unseren Edelfedern. Das ist für mich einfach so das Zeichen, dass wir da ganz viel richtig gemacht haben. Wir müssen niemanden hinzerren zu Dingen und sprechen nur im philosophischen Sinne darüber, sondern es geht darum, das zu leben. Jeden Tag in der Art, wie wir miteinander umgehen, in der Art, wie wir Projekte umsetzen, konzipieren, Feedbacks machen. All das ist gelebte Innovation.
Woher kommt die Inspiration und woher kommen deine Ideen? Also wo sammelst du dir das ein, um das wieder in die Teams oder die Arbeitsgruppen mit reinzubringen?
Also ich mache jetzt keine Inspirationsreisen.
Ja.
Sollte ich mal. Ich lese tatsächlich sehr viel. Ich denke abends auch auf der Couch sehr viel nach.
Was liest du?
Ich lese unfassbar viele Fachmagazine, ich höre sehr viele Blogs, DigiDay, Recode, die üblichen Verdächtigen, unsere OMRs, gerade gestern auch die neue Folge mit Pia, neuer Podcast, natürlich dann alle Branchenmagazine, Fachmagazine, super viele Newsletter, aber ich will eigentlich nicht, das ist für mich total wichtig, ich möchte eigentlich nicht das, was Marke X oder Marke Y macht, dann einfach nochmal in dunkelblau anmalen und sagen, hey, das ist jetzt hier unsere Innovation, sondern ich glaube, dass Innovation aus der Marke heraus abgeleitet werden muss. Ich möchte Dinge machen, die super gut zu unseren publizistischen, kulturellen und wirtschaftlichen Zielen passen und nicht einfach nur, guck mal, hier ist ein neues Feature, da blinkt es jetzt grün und dann wollen wir das aber auch, weil das ist ja fancy und dann kommt man in die Branchenpresse. Das ist überhaupt nicht unser Ansatz. Es geht darum, strategische Innovationen voranzutreiben, die auf unsere Geschäftsziele und auf unsere publizistischen Ziele einzahlt. Und deswegen beschäftige ich mich auch extrem viel mit dem Thema Paid Content. Das ist gerade so mein großes Thema, Weiterentwicklung von Paid Content.
Sehr, sehr guter Punkt eigentlich, ne? Dass man nicht immer nur nach außen gucken muss, was so in der Umgebung passiert, sondern sich wirklich
und darauf reagiert. Ne?
Genau,
und das
darauf
ist nämlich
reagiert,
der Punkt. Das
sondern intern guckt, welche Fähigkeiten haben
ganz
die Leute,
genau.
Welche Ideen haben die Leute, auch Fragen, welche Ideen habt ihr und halt gucken, was passt zur eigenen Zielsetzung
dazu. Genau, und dass
dazu.
Alle tatsächlich auch beitragen können. Natürlich haben wir jetzt einen institutionalisierten Rahmen, um das sozusagen auch im Workflow, da bestimmte Ansprechpartner für Themen zu identifizieren. Ja, das ist wichtig, aber jeder, auch unabhängig vom Alter, kam irgendwie vorgestern ein Kollege zu mir, der kurz vorm Ruhestand ist, der eine geniale Idee hatte. Und auch das wird natürlich, das wird total gefeiert, vielleicht noch mehr als die eines Digital Natives. Und das ist für mich genau der Punkt und erklärt auch ganz gut, wie wir Innovation hier eingezogen haben. Wir wollten zeigen, das ist ein Thema in der Führungsebene, sozusagen nicht einfach jemand, der sich dann total abarbeiten muss und immer wieder um Prokura kämpfen muss. Und auch nicht zu sagen, wir machen ein Innovation Lab auf, sondern integriert. Das muss hier nicht irgendwo mit Club Mate und Kicker, du hast es ja vorhin schon ganz gut beschrieben, und Bällebad, total legitim für manche Industrien und Marken. Für uns würde das überhaupt nicht funktionieren. Es muss aus dem Herzen aller Aktivitäten kommen.
Wir haben immer so drei Fragen, die wir unseren Gästen stellen.
Ja.
Die Frage zu den drei Fähigkeiten hast du schon beantwortet. Da haben wir ja auch ausgiebig drüber diskutiert, ja, um herauszufinden, Eigenschaft oder Fähigkeit. Aber die andere Frage, die wir auch immer stellen, ist, so in die Glaskugel geschaut, wo siehst du dich in ein paar Jahren, ohne das an der Zahl festzumachen, ob das 5 Jahre sind oder 10 Jahre sind. Vielleicht kannst du das erstmal beantworten.
Ja, na sehr gerne. Also ich wünsche mir, dass es genauso weitergeht, dass ich auch in, sagen wir jetzt mal, in 5 Jahren in einer Position arbeiten kann, wo ich Dinge gestalten kann, entscheiden kann, Leute motivieren kann und überlegen kann, wie ein Zukunftsmodell aussehen könnte für eine Branche, die von vielen totgesagt wird, was ich aus meiner Sicht, was ich einfach nicht glaube. Also das, man kann nicht so übergreifend über die ganze Branche sprechen, aber sich da zu überlegen, das ist ja so eine spannende Challenge auch, zu überlegen, wie knacken wir Paid Content, wie entwickeln wir das weiter, wie werden wir in 5 Jahren Menschen mit Journalismus erreichen. Das ist quasi wie so eine Schnitzeljagd, eine professionelle Schnitzeljagd, auf der wir sind. Es hat noch keiner das Rezept so und weiß genau, wo der Schatz jetzt liegt, aber wir sind auf einem richtig guten Weg und wir haben schon zwischendurch ein paar richtig schöne Schätze gefunden. Also ich möchte genau in dieser Branche auch bleiben und das weiter mit vorantreiben und da auch eine treibende Kraft sein.
Wenn mit 4 dein erster Berufswunsch war Putzfrau, was ist dein Berufswunsch mit 44?
Warte mal, wie lange habe ich noch? Ich habe noch 11 Jahre. Also ich war Putzfrau in Gedanken als Kind, Putzfrau des Internets sozusagen, der Kommentarspalten.
Sehr gut.
Und ich möchte es jetzt mal so als Cliffhanger den Lesern, den Zuhörern überlassen, zu überlegen, was mit 44 ist. Wir treffen uns dann einfach
wir treffen uns
in 11 Jahren. Hier am Journalistenclub.
Wenn du Vorstand bist, digital, Innovation für Axel Springer.
Ja, oder Chief.
Vorständin.
Es gibt doch so einen schönen
Chief
Namen.
Chief Digital Officer.
Ich meinte eigentlich einen Namen für Facility Manager. Chief Facility Manager.
Das ist ein bisschen wie Matze. Matze, weil man mit Vergnügen sagt, er ist der Hausmeister.
Ach, das ist ja großartig.
Sein Titel ist in seiner Signatur drin, auf der Visitenkarte.
Ja.
Genau. Auch zu hören im neuen OMR Media Podcast mit Pia Frey. Unsere Empfehlung für den Podcast.
Ja, das ist super. Und übrigens bin ich auch hier im engen Austausch, weil ich glaube, das ist wirklich eine merkwürdige Verbundenheit, die da entstanden ist, auch mit unseren Facility Managern hier. Die kenne ich und grüße sie und die haben mir auch mal ein Geburtstagsgeschenk gebracht, fand ich total großartig.
Ich freue mich auf das Treffen in 11 Jahren.
Ja,
darauf gucken wir jetzt mal. Und ich habe aber jetzt noch eine letzte Frage, die wir wirklich immer stellen. Und ich finde den Vergleich immer toll, wenn man sieht, was jede einzelne Frau, die wir interviewen, dazu antwortet. Mhm. Du hast schon so ein bisschen darüber gesprochen, aber wenn du dein 14-jähriges Ich nochmal wieder treffen würdest, was würdest du dir als Rat auf den Weg geben?
Ich würde mir als Rat auf den Weg geben, mach dir keine Sorgen, es gibt einen Platz für dich in dieser Welt und in diesem Land. Das ist eine Sache, die ich mir sagen würde. Und früher wollte ich immer so gerne so sein, also so als Teenie, wie alle anderen. Und jetzt bin ich total froh, dass ich so anders bin, dass ich mich, dass ich meinen Humor nicht an dem Frontdesk abgeben muss, sondern dass ich in einem Umfeld arbeiten kann, in dem ich authentisch sein kann. Und ich glaube, früher hätte ich gedacht, dass das, dass es sowas gar nicht so richtig gibt. Und claim your space. Darin würde ich mich bestärken, in diesem, niemand wird kommen und dir irgendwas auf dem Silver Platter einfach geben, du musst kämpfen für alles und deswegen überleg dir gut, wo du hin möchtest und setz dann alle Ressourcen da rein und lass dich nicht beirren.
Du und Isa kanntet euch schon vorher, wir kannten uns bis heute noch nicht.
Ja, das stimmt.
Als ich mir damals vorgestellt habe oder wenn ich mir so vorstelle, wie man so als Gast in den Podcast oder auf die Bühne bringt, dann kann ich mir jetzt nichts Besseres vorstellen als jemand wie dich.
Wirklich?
Also absolutes Vorbild. Also erstmal von meiner Seite abschließend, tausend Dank für deine Zeit. Du warst sehr großzügig mit deiner Zeit. Und
Dankeschön.
Ich wünsche dir alles, alles Gute und danke dir und mach weiter so.
Vielen, vielen
Dank.
Und
ich muss natürlich sagen, ich kenne dich, hat David schon angedeutet, schon seit einigen Jahren und finde das absolut großartig, was du machst. Und
Dankeschön.
Weiter so.
Ach, jetzt werde ich hier ganz emotional. Ich danke euch.
Wo können dich Leute, die jetzt dich zum ersten Mal auch kennenlernen über diesen Podcast, wo können die dir mehr über dich erfahren oder folgen oder wo würdest du Leute gerne hinverweisen?
Ja, ihr könnt mir sehr gerne folgen auf Twitter. Ich weiß nicht, ob ihr bei Twitter seid, aber wenn nicht, dann meldet euch an. Nisalahe, Nisalahe. Und bei Facebook kann man mich auch abonnieren und da schreibe ich auch ab und zu. Wobei ich jetzt mittlerweile nicht mehr so viel poste. Ich bin gerade nicht mehr so social-mitteilungsbedürftig. Ja.
Super. Hast ja auch genug zu tun, ja, würde ich sagen. Genau. Danke dir für
vielen,
die Zeit.
Vielen Dank euch.
Es war wunderschön,
sehr,
hier.
Dass ich...
Ja. Und wir freuen uns auf Feedback und natürlich auch das Zuhören von euch allen. Und bis bald.
Vielen Dank für den Empfang im Journalistenclub.
Dankeschön, Dank. Immer Gute. Gerne. Wir sehen uns in 11 Jahren.
Elf Jahre.
Genau, an dieser Stelle.